29.04.24, Israel im Krieg, Tag 206. Rückt ein Geiseldeal näher? Beziehungsweise ein Geiseln für Terroristen und Feuerpause-Deal? Das ist die Frage, die wir uns natürlich wieder wirklich zum 50. Mal in den letzten 3-4 Monaten, ja eigentlich seit Anfang Dezember, immer wieder gestellt haben. Wird es diesmal funktionieren, dass die Hamas-Terroristen einlenken und Ja sagen zu einem Deal, zu einem Plan, in dem, wie gesagt, auf der einen Seite israelische Geiseln freigelassen werden und auf der anderen Seite sehr viel mehr palästinensische Terroristen und es auch eine Feuerpause geben wird. Das ist alles natürlich auf dem Tisch. Morgen wird es Gespräche in Kairo geben, in der Hauptstadt Ägyptens. Auch israelische Regierungsmitarbeiter bzw. Mitarbeiter auch der Dienste werden dort teilnehmen. Und die Hoffnung ist, dass wir demnächst gute Neuigkeiten bekommen werden. Wie gesagt, in den letzten Monaten gab es immer wieder diese Situation, wo wir kurz davor standen oder angeblich kurz davor standen. Und immer wieder auch hatten wir einen gewissen Optimismus. Und auch jetzt wieder gibt es einen gewissen Optimismus, dass es dieses Mal klappen wird. Meiner Meinung nach, Ariel Shalikar, ist es gut möglich, dass es dieses Mal wirklich klappen wird, dass eine Art Deal zustande kommen wird. Wie groß, wie viel Umfang, wie viele Geiseln, das alles weiß ich nicht. Aber dass es eine Einigung, eine Teileinigung geben wird, das ist dieses Mal möglich. Und der einzige Grund, meiner Meinung nach, wie gesagt, meine eigene Meinung, warum das eventuell dieses Mal möglich ist, ist, weil Israel in den letzten Monaten enormen Druck aufgebaut hat in Sachen Rafah, in Sachen der südlichsten Hochburg der Hamas, Rafah, eine Stadt, die auch an die Grenze Ägyptens sich befindet, teilweise auch auf ägyptischer Seite ist und natürlich der Grenzübergang Rafah dort mit den dutzenden Tunneln, die zwischen Ägypten und Israel und dem Gazastreifen führen, die natürlich eine Lebensader darstellen, nicht für die Zivilisten im Gazastreifen, sondern für die palästinensische Terrorführung und ihre Funktionäre, in welchen Abteilungen auch immer, bewaffnet oder unbewaffnet, sie unterwegs sind oder waren in den letzten Jahren. Diese Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist der Hamas-Terrorführung enorm wichtig. Die letzten vier verbliebenen Bataillone der Hamas im südlichen Gazastreifen sind ihnen auch wichtig, weil es eine Art Basis ist, auf der sie eventuell in Zukunft noch aufbauen könnten, weil ein Großteil der Bataillone der Hamas sind zerstört. Es befinden sich in einem Großteil des Gazastreifens noch Terrorzellen und einzelne Terroristen, aber das System der Bataillone in all den Hochburgen der Hamas, allen voran Khan Yunis und Shati, Zeytun, Jabalia, Sejaiya, Beit Hanun und anderen Orten, ist größtenteils zerstört. Falls es zu einem Deal kommen sollte, sagt man, dass die israelische Seite definitiv nicht nach Rafah vorrücken sollte. Das ist eine der Dinge, die Israel nicht tun sollte, das sollte Israel gewähren. Das an sich stellt schon ein großes Problem dar, weil das eigentlich heißen würde, dass die ägyptische Grenze zu Gaza bestehen bleibt, so wie sie in den letzten Jahren gestanden hat. Und das heißt, auch ober als auch unterhalb des Erdbodens, was dort geschehen ist, wird eventuell auch in Zukunft geschehen können. Und das alleine stellt schon ein Problem dar, genauso wie die letzten verbliebenen Terrorbataillone der Hamas im Gazastreifen und überhaupt auch die Infrastruktur, die Hamas im südlichen Gazastreifen. Das an sich stellt schon ein großes Problem für Israel dar. Aber wie gesagt, falls ein Deal wirklich anstehen sollte und die Hamas die Terrorführung der Palästinenser es ernst meinen sollte, dieses Mal, dann ist es gut möglich, dass man hier eventuell dass man das eventuell bejaht. Schlüssel zum Gazastreifen soll, wird besprochen, auch hinter den Kulissen soll, und das habe ich in diesem Podcast auch schon mehrmals angesprochen, in die Hände, am besten in die Hände von arabischen Staaten gegeben werden, arabische Sicherheitskräfte, arabische Armeen, bewaffnete Sicherheitsbehörden, welcher Art auch immer, aus pragmatischen arabischen Staaten, die auch mit Israel im Frieden stehen oder in relativ guten Beziehungen, auch wenn noch kein Frieden ausgebrochen ist. Das alles könnte natürlich im Gazastreifen für Ordnung sorgen am Tag nach diesem Krieg. Ich denke, das ist der richtige Weg. Im Endeffekt, wenn dort UN-Soldaten stationiert sein sollten oder irgendwelche anderen NATO-Soldaten westlichen oder östlichen Ursprungs, das, glaube ich, würde in der muslimisch-arabischen Welt anders rüberkommen als arabische muslimische Soldaten, die ihre Sprache sprechen, die ihre Religion teilen und die ihrer Kultur sind. Sie würden wahrscheinlich weniger als Störenfriede bzw. als Besatzer oder irgendetwas Negatives wahrgenommen werden, sondern eventuell vielleicht als Freund und Helfer, der da ist, damit der Gazastreifen sich endlich, wirklich endlich positiv entwickeln kann, weil seit 2005, seit Israel sich zurückgezogen hat auf dem Gazastreifen, ist es der Wunsch Israels, dass die Palästinenser im Endeffekt im Gazastreifen sich positiv entwickeln. Doch alles ging nach hinten los. Sie haben sich extrem negativ entwickelt und mit einer arabischen Sicherheits, mit mehreren arabischen Sicherheitsgruppierungen, Organisationen, Kräften, was auch immer es am Ende sein wird, könnte es sein, dass vor Ort im Gazastreifen ungefähr so wie nach 1945 in Deutschland und Österreich, dass man da eine gewisse Ordnung langsam aber sicher reingebracht hat und es eventuell hoffentlich auch in der Bevölkerung vor Ort ein langsames Umdenken geben wird. Ich bin da nicht so ganz optimistisch, insbesondere weil UNRWA natürlich nach wie vor UNRWA ist und im Endeffekt from the river to the sea sich nicht in Luft auflesen wird und nicht in Luft auflösen wird. Und deshalb nicht zu viel Optimismus in Sachen, wie sich die Bevölkerung im Gazastreifen selbst entwickeln wird. Ich gehe auch davon aus, dass ein Großteil der Menschen dort im Gazastreifen im Endeffekt für ihre Misere nicht die eigene palästinensische Führung schuldig machen wird, sondern wie immer die Juden bzw. Israel. Doch es ist, wie es ist. Wir können das leider auch nicht ändern, genauso wie wir die Entwicklungen nach 2005, nachdem wir uns zurückgezogen hatten, nicht ändern konnten. Auch auf dem Plan steht natürlich, wenn man in die Zukunft guckt, am Tag danach, dass die palästinensische Autonomiebehörde von Abbas auch im Gazastreifen ein Stück weit die Zügel in die Hand nehmen sollte. Interessant an der ganzen Sache ist natürlich, dass Abbas seit 15 Jahren nicht gewählt wurde und auch nicht wirklich das Volk hinter sich hat. Weder im Westjordanland bzw. Judäa und Samaria, noch im Gazastreifen, noch irgendwo in der westlichen Welt, wo die Palästinenser auf die Straße gehen. In der ersten Linie stehen die Palästinenser weltweit, so scheint es auch nach Umfragen zufolge, stehen sie hinter der Hamas. Und deshalb ist es natürlich schwierig, dass die PA, die palästinensische Autonomiebehörde, dort auch akzeptiert wird. Aber wer weiß, vielleicht wird es im Endeffekt eine Art Gelegenheit sein, dass am Tag nach diesem Krieg, beziehungsweise in der Zeit nach dem Krieg, solange es dauern mag, Monate, wahrscheinlich Jahre, dass sich eventuell etwas Positives entwickeln wird, wenn im Gazastreifen die palästinensische Autonomiebehörde im Endeffekt dort die Zügel in die Hand nimmt, genauso wie in den palästinensischen Gebieten, in den A-Gebieten im Westjordanland, in Judäa, Samaria, wo sie teilweise zumindest tatsächlich Recht und Ordnung durchsetzen und auch teilweise in Sachen Sicherheitsangelegenheiten mit der israelischen Armee ihre Dinge, ihre Sachen koordinieren, es eine gewisse Kooperation auch gab und nach wie vor gibt. Warum? Weil im Endeffekt die Hamas, der islamische Dschihad und andere radikal-islamistische Terrororganisationen nicht nur Feind Israels sind, sondern auch Feind der palästinensischen Autonomiebehörde. In dem Sinne könnte dieser gemeinsame Nenner dazu führen, dass im Gazastreifen im Endeffekt Palästinenser die Zügel übernehmen, die nicht positiv Israel gegenüber eingestellt sind und auch keine Zionisten sein werden und auch keine Liebe zu Juden entwickeln werden, aber zumindest eventuell den Ball flach halten werden. Den Ball flach halten, solange auch wir im Endeffekt in der Lage sind, die Situation zu managen. Und hier natürlich auch die Frage, inwieweit Israel aus den Fehlern, den eigenen Fehlern vor dem 7. Oktober, wisst ihr was, auch vor 2005 und nach 2005 und auch jetzt in den letzten Monaten, überhaupt der letzten zwei Generationen, im Hinblick Richtung Westjordanland und auch Gaza, inwieweit Israel es schaffen wird, zu lernen, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und in Richtung Zukunft etwas besser zu machen, damit man nicht in wenigen Jahren wieder da ist, wo wir waren. Und zwar bei Mord und Totschlag und sehr viel Blutvergießen. Im Endeffekt dürfen wir nicht vergessen, der 7. Oktober und die Tage und jetzt Monate nach dem 7. Oktober, sie stellen den Tiefpunkt in der Geschichte Israels nach dem Holocaust dar. Das heißt, seit der Gründung Israels 1948, kurz nach der Shoah, ist das der Tiefpunkt Israels. Das ist der Tiefpunkt des jüdischen Volkes. Warum ist das der Tiefpunkt des jüdischen Volkes? Weil sehr vieles, was gerade mit den Geiseln passiert, insbesondere mit den Geiseln, uns tatsächlich an die Shoah erinnert. Erst heute habe ich im Fernsehen gesehen, wie ein Familienmitglied einer entführten Geisel erzählt, dass befreite Geiseln, die Ende November rausgekommen sind aus der Hölle im Gazastreifen, erzählt haben, dass sie eine Wasserflasche bekommen haben für 2 Tage. Eine kleine Wasserflasche für 2 Tage. Und eventuell beziehungsweise höchstwahrscheinlich auch ihre Medikamente nicht bekommen haben. Unter den Geiseln befinden sich nicht wenige, die eine Krankheit haben. Und für ihre Krankheit brauchen sie Medizin. Diese Medizin haben sie höchstwahrscheinlich nicht erhalten. Wenn man das zusammenzählt, dann erinnert das einen an wirklich gruselige Tage in den 40ern. Damals, irgendwo in Polen oder an anderen Orten, eine Art KZ-Situation, wo Juden irgendwo heute in irgendwelchen Tunneln ganz tief unter der Erde in kleinen Käfigen eventuell gehalten werden, im besten Falle nicht misshandelt werden, im besten Falle nicht vergewaltigt werden. Doch sie bekommen wahrscheinlich keine Medizin und eine Wasserflasche pro 2 Tage. Wenn das keine humanitäre Situation ist, keine humanitäre Katastrophe, was ist es dann? Aus diesem Tiefpunkt müssen wir lernen. Aus diesem Tiefpunkt müssen wir emporsteigen, stärker, sicherer und besser werden.
Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.